Als ihre Kehrseite bringt die Leistungs- und Aktivgesellschaft eine exzessive Müdigkeit und Erschöpfung hervor. Der Exzess der Leistungssteigerung führt zum Infarkt der Seele.
Byung-Chul Han, Philosoph der Müdigkeitsgesellschaft.
Also ich glaube schon, dass das Phänomen Burnout deutlich darauf verweist, dass wir immer noch in einer Leistungsgesellschaft leben. Also dass es ganz zentral in unserer Gesellschaft um Leistung geht und dass wir genau daran auch psychisch zerbrechen, an diesem ständigen Leisten müssen und eben nicht sich müßig und genussvoll mit der Arbeit beschäftigen.
Svenja Flasspöhler, Philosophin und Expertin für Genussarbeit.
Die Melancholie war die Krankheit der Ausnahmemenschen. In der Demokratie soll nun jeder prinzipiell ein Ausnahmemensch sein können. Mit dieser Demokratisierung verliert die Melancholie aber ihre heroischen Momente. Sie wird zur Depression, zu einer bloßen Krankheit.
Alain Ehrenberg, Soziologe der depressiven Gesellschaft. Wir leben in einer müden, einer erschöpften, einer depressiven Gesellschaft. Die Prominenten, deren Depressionen in den vergangenen Jahren bekannt wurden, sind nur die Spitze eines Eisbergs. Robert Enke, der Nationaltorwart, der im November 2009 Selbstmord beging, Miriam Meckel, die Kommunikationsexpertin, die trotz ihres Buchs über das Glück der Unerreichbarkeit kurze Zeit später zusammenklappte und in ihrem nächsten Buch Brief an mein Leben von ihren, so der Untertitel, Erfahrungen mit einem Burnout berichtete. Frank Schätzing, der Bestsellerautor, Tim Melzer, der Fernsehkoch, Sven Hannawald, der Ex-Skispringer, Sebastian Deißler, der Ex-Profifußballer und Matthias Platzek, der SPD-Politiker und zwischenzeitliche Parteivorsitzende. Sie alle litten unter Burnout, unter Depressionen und sind damit keinesfalls mehr Ausnahmemenschen. Laut einer Statistik des Informationsdienstes Wissenschaft erkranken 18% aller Deutschen mindestens einmal in ihrem Leben an dieser häufigsten aller psychischen Störungen, Tendenz steigend. Bis 2030 könnte die Depression nach Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation sogar zur häufigsten Krankheit weltweit werden. Was ist dort draußen bloß los? Und wie kommen wir durch diesen Irrsinn halbwegs heil hindurch? Der Zündfunk-Generator hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Bei dem Soziologen Alain Ehrenberg, dem Philosophen Byung-Chul Han, dem Autor und Müßiggänger Ulrich Schnabel und vor allem bei der Philosophin und Expertin für Genuss und Arbeit, bei Svenja Flasspöhler. Vielleicht nur so viel vorab. Es gibt Antworten. Schwierige und leichte, süße und bittere, aber es gibt Antworten. Also, es lohnt sich, durchzuhalten.
Die müde Gesellschaft. Eine Liebeserklärung an Schlaf und Müßiggang. Sendung von Anja Maruschat.
Turn her head to me.
Jedes Zeitalter hat seine Leitkrankheiten. Das beginnende 21. Jahrhundert ist pathologisch gesehen neuronal bestimmt. Neuronale Erkrankungen wie Depression, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom ADHS, Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder Burnout-Syndrom bestimmen die pathologische Landschaft des beginnenden 21. Jahrhunderts. Byung-Chul Han in seinem Essay Müdigkeitsgesellschaft.
Der Karlsruher Philosoph Byung-Chul Han könnte recht haben mit seiner Diagnose. War um 1900 in den rigiden, autoritären Gesellschaften Europas die Leitkrankheit des Bürgertums die Hysterie? So scheint sie zum Jahr 2000 von der Depression abgelöst worden zu sein. Gesellschaftliche Ursachen für dieses sich breitmachende Gefühl der Erschöpfung gibt es viele. Zum Beispiel, dass unsere Arbeit keine Grenzen mehr kennt. 1990 arbeiteten noch 27% aller Beschäftigten in klassischen 9-to-5-Jobs, 40 Stunden die Woche mit bezahlten Überstunden. Heute haben nur noch 16% der Arbeitnehmer solche klaren Arbeitszeiten und auch immer mehr Festangestellte kommen über die festgesetzte Obergrenze von 48 Stunden Arbeit pro Woche. 2005 wurden in Deutschland 60% mehr Berufstätige aus psychischen Gründen krankgeschrieben als noch 1995. Gleichzeitig schlucken die Deutschen bereits doppelt so viele Antidepressiva wie noch vor 10 Jahren. Wurde im Industriezeitalter vor allem der Körper des Fabrikarbeiters durch harte Arbeit verschlissen, so trifft es in der Wissensgesellschaft die Psyche der arbeitenden Bevölkerung. Oder besser gesagt, aller. Schließlich werden die Patienten auch immer jünger. Jeder zweite Deutsche, bei dem erstmals eine Depression festgestellt wird, ist unter 32. G8, Bachelor- und Masterstudiengänge dürften das ihre dazu beitragen. Depression ist zur Volkskrankheit geworden. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg, der bereits 1998 seine bedeutende Studie »Das erschöpfte Selbst – Depression und Gesellschaft in der Gegenwart« veröffentlichte, schränkte zwar in einem Interview den Zusammenhang von Gesellschaft und Depression ein, aber Ehrenberg, der sich selber als politischer Wissenschaftler versteht, bestreitet auch nicht, dass es Zusammenhänge gibt.
Ich glaube nicht, dass Gesellschaft auf unmittelbare Weise psychische Pathologien verursacht. Aber im Gegensatz zu früher sind psychische Erkrankungen heute eher Anlass, Probleme unseres Way of Life zu thematisieren. Wenn es heute um geistige Gesundheit geht, geht es nicht mehr nur um Gesundheit, sondern auch um die Gesellschaftlichkeit des modernen Menschen.
Depression oder ihr beschönigendes Synonym Burnout als Leitkrankheit des 21. Jahrhunderts. Dabei gab es diese Art von Erschöpfung wahrscheinlich schon immer. Das legen zumindest die großen Mythen der Menschheit nahe. So taucht zum Beispiel das Phänomen Burnout bereits im Alten Testament auf, als Elias-Müdigkeit. Im Buch der Könige wird von dem Propheten Elias berichtet, der im 9. Jahrhundert vor Christus lebte. Elias rang unablässig mit Gott und seiner Wundertätigkeit, bis er erschöpft in die Wüste floh, darum bat, dass seine Seele stürbe und schließlich in einen tiefen Schlaf fiel. Auch Depression ist ein relativ neumodisches Wort. Über viele Jahrhunderte, gar Jahrtausende, wurde die Depression als die Nachtseite der Melancholie verstanden, die schon Homer in seiner Odyssee beschrieb. Als die Griechen im Trojanischen Krieg die Waffen des gefallenen Achill nicht Ajax, sondern Odysseus gaben, verfiel Ajax in einen Wahn, wütete wie wild um sich, versank in Depression und nahm sich schließlich das Leben. Ajax gilt als Prototyp des heroischen Melancholikers in seiner negativen Ausprägung. Im positiven Falle galt die Melancholie, die Schwermut, lange Zeit als noble Eigenschaft vieler Künstler, Philosophen und anderer großer Männer. Seit der frühen Neuzeit hat die Melancholie ihr Geschlecht jedoch gewandelt. Depressionen gelten seither als Zeichen von Schwäche, als weibische Krankheit. Das hat mehrere Ursachen. Zum einen werden Depressionen im Schnitt doppelt so oft bei Frauen wie bei Männern diagnostiziert. Das kann genetische Ursachen haben. Zum anderen kann es aber auch daran liegen, dass sehr viele Männer aus Angst vor dem Stigma des Weicheis ihre Depressionen sehr lange, zu lange verheimlichen. Jedenfalls begehen deutlich mehr Männer als Frauen wegen Depressionen Selbstmord. Inzwischen bekennen sich immer mehr Männer dazu, unter so einer Erschöpfung zu leiden. Wahrscheinlich spielt bei diesem Wandel auch eine Rolle, dass das alte Leiden, Depression, mit dem schicken Wort Burnout neu gelabelt wurde. Burnout, ausgebrannt sein, das besagt schließlich, dass man vorher für eine Sache gebrannt, wirklich etwas geleistet hat. Burnout, dazu können sich auch Powerfrauen wie Miriam Meckel bekennen. Geprägt wurde der Begriff Burnout von dem deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger Anfang der 70er Jahre. Er beobachtete bei ehrenamtlichen Mitarbeitern von Sozialorganisationen extreme Erschöpfungszustände. Bei Menschen, die aus Idealismus bis an ihre Grenzen gingen und bisweilen auch weit darüber hinaus, ohne wirkliche Erfolge verbuchen zu können oder Anerkennung zu erhalten. Dieses Ungleichgewicht zwischen Leistung und Anerkennung ist auch für die Berliner Philosophin Svenja Flasspöhler ein wesentliches Merkmal unserer Arbeitswelt.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir nicht zurückgeliebt werden. Also das ist wirklich vergleichbar mit einer Liebesbeziehung, die ungleichgewichtig ist. Wir verausgaben uns ständig für diese Gesellschaft, wollen von ihr geliebt und anerkannt werden, aber wir kriegen viel zu wenig zurück. Ein Mediensoziologe nennt das, wir leben in einer Gratifikationskrise. Also wir leben sozusagen in einer Zeit eines gestörten Anerkennungsverhältnisses und genau wie der Liebende, der von seiner Geliebten oder von seinem Geliebten zu wenig zurückbekommt, fangen wir an zu klammern. Man sitzt dann neben dem Telefon, man ist immer erreichbar, ne? Das ist so der Blackberry-Typ, der ständig irgendwie sein Blackberry am Herzen trägt. Das ist der Liebende, der nicht genug Liebe zurückkriegt. Das ist eigentlich das Bild wirklich des Arbeitssüchtigen.
Wir sind zum unternehmerischen Selbst geworden und selbst für alles verantwortlich. Für unseren Arbeitsplatz, unsere Gesundheit, unsere Rente und vor allem für ein geglücktes Leben. Für Alain Ehrenberg, den Soziologen und Theoretiker der depressiven Gesellschaft, ist diese Überforderung von zentraler Bedeutung für die vermehrt um sich greifende Erschöpfung.
Die Karriere der Depression beginnt in dem Augenblick, indem das disziplinarische Modell der Verhaltenssteuerung, das autoritär und verbietend den sozialen Klassen und den beiden Geschlechtern ihre Rolle zuwies, zugunsten einer Norm aufgegeben wird, die jeden zu persönlicher Initiative auffordert, ihn dazu verpflichtet, er selbst zu werden. Die Depression ist eine Krankheit der Verantwortlichkeit, in der ein Gefühl der Minderwertigkeit vorherrscht. Der Depressive ist nicht voll auf der Höhe, er ist erschöpft, von der Anstrengung, er selbst werden zu müssen.
Die Disziplinargesellschaft, von der Stechuhr regiert, wurde von der Leistungsgesellschaft abgelöst, in der jeder sich konditioniert, als sei er sein eigener Unternehmer. Im letzten Herbst hat sich ein kleiner Essay die Depression erneut vorgenommen und mit Beobachtungen aus Politik, Wirtschaft und Kulturgeschichte zu einer Theorie der Überforderung verwoben. Müdigkeitsgesellschaft, nennt der aus Korea stammende und in Karlsruhe an der Hochschule für Gestaltung lehrende Philosoph Byung-Chul Han seine Gegenwartsbeschreibung und greift darin Ehrenbergs Thesen auf. Die Negativität des Sollens hat sich zu einer viel effizienteren Positivität des Könnens entwickelt. Obamas millionenfach reproduzierter Slogan »Yes, we can« hat darin seine albtraumhafte Kehrseite. Das sich selbst ausbeutende Subjekt ist Herr und Knecht in einer Person. Statt gegen einen äußeren Feind zu kämpfen, kämpft es gegen sich selbst.
Dem neuen Menschentypen fehlt jede Souveränität. Der depressive Mensch ist jenes Animal laborans, das sich selbst ausbeutet. Und zwar freiwillig, ohne Fremdzwänge. Er ist Täter und Opfer zugleich. Die Depression bricht in dem Moment aus, in dem das Leistungssubjekt nicht mehr können kann. Sie ist zunächst eine Schaffens- und Könnensmüdigkeit. Die Klage des depressiven Individuums, nichts ist möglich, ist nur in einer Gesellschaft möglich, die glaubt, nichts ist unmöglich. Nicht mehr können führt zu einem destruktiven Selbstvorwurf und zur Autoaggression.
Das Freund-Feind-Schema zur Erklärung der Welt greift nicht mehr. Im neuronalen Zeitalter, wie Hahn das 21. Jahrhundert nennt, sind Innen und Außen, das Eigene und das Fremde, nicht mehr voneinander abgrenzbar. Freiheit und Zwang sind eng miteinander verwoben.
While you were sleeping, your babies grew. The stars shined and the shadows moved. Time flew, the phone rang. There was a silence when the kitchen sang its songs competed like kids for space. We stared for hours in our maker's face. They gave us picks, said go mine the sun and go gold and come back when you're done. Uh-oh, uh-oh. While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned. The heavens fell, the earth quaked, I thought you must be. You weren't awake, no. You were dreaming. You ignored the sun. You grew your power garden for your little ones. And you found brides for them on Christmas Eve. They hung young Cain from the Adam trees and danced. Uh-oh. Uh-oh. While you were sleeping, I tossed and I turned till I closed my eyes. But the future burned through the planet, turned a hair gray as I relived the day. While you were sleeping, the money died, machines were harmless. The wind, you swept sound and gravity, brought my love around. The oceans rose, sang about decay, while the witches flew and the mermaids stayed. Full of dreams, you overslept, in keeping with the quiet. Through the walls I crept, I walked on tiptoes, and darkness swirling over all the kitchen in the early morning. Uh-oh.
Der Zündfunk-Generator beschäftigt sich heute mit der müden Gesellschaft. Ein Thema, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Nicht zuletzt durch Bücher wie »Das erschöpfte Selbst« von Alain Ehrenberg und »Müdigkeitsgesellschaft« von Byung-Chul Han. Wenn man verstehen will, wie wir in diese depressive, müde, erschöpfte Gesellschaft hineingerutscht sind, muss man erst einmal verstehen, warum wir uns vorher überhaupt so verausgabt haben. Für die Berliner Philosophin Svenja Flasspöhler hat das viel mit der Dialektik von Freiheit und Zwang zu tun, wie sie es nennt. Ihr jüngstes Buch, das im Herbst bei DVA erscheint, trägt den Titel »Wir Genussarbeiter«.
Ja, es ist natürlich ein sehr schillernder Begriff, weil er sowohl erstmal eine sehr positive Konnotation hat, aber doch ins Negative umschlagen kann. Was ich damit meine, ist, dass wir, und mit wir meine ich die Mittelschicht, das ist ganz wichtig zu spezifizieren, dass wir heute eben nicht mehr Pflichtarbeiter im herkömmlichen Sinne sind, sondern Genussarbeiter. Das heißt, wir ziehen einen Lustgewinn aus der Arbeit. Die Arbeit birgt ein Glücksversprechen für uns. Wir definieren uns über Leistung, wollen Erfolg haben, wollen Anerkennung haben, sind ehrgeizig, schöpfen aus uns selbst heraus. Also uns muss niemand mehr im klassischen Sinne zur Arbeit zwingen, sondern wir zwingen uns selbst oder ja, man könnte sogar sagen, wir zwingen uns gar nicht, sondern wir wollen arbeiten. Und diese Dialektik aus Freiheit und Zwang ist es, die mich in meinem Buch interessiert.
Die an der Psychoanalyse geschulte Philosophin Svenja Flasspöhler ist davon überzeugt, dass in unserer Nichts-ist-unmöglich-Gesellschaft Verbote und Zwänge keineswegs verschwunden sind. Wir haben sie nur so sehr verinnerlicht, dass wir sie für unseren freien Willen halten. Verbote sind nach Ansicht der Psychoanalyse immer notwendig, damit Menschen auf ihre Triebe verzichten und sie verschieben, im besten Falle sogar sublimieren, veredeln und so Gesellschaft und Kultur überhaupt erst möglich machen. In diesem Sinne vergleicht Svenja Flasspöhler den Workaholic, den Arbeitssüchtigen in der Leistungsgesellschaft, auch mit einem Pornodarsteller. Anstatt ständig und überall Sex zu haben, hat er meist gar keinen mehr und sublimiert seine sexuelle Energie in Arbeitsenergie. Dort allerdings, am Arbeitsplatz, so Flasspöhler, lebt er seine Energie umso ungezügelter aus und jagt wie ein Pornodarsteller von einem Höhepunkt, von einem Kick zum nächsten, immer nach Anerkennung gierend. In dieser Dialektik von Freiheit und Zwang steckt nach Ansicht von Svenja Flasspöhler jeder Genussarbeiter, der sich einst für einen Beruf entschied, von dem er hoffte, sich in ihm verwirklichen zu können.
Also ich glaube, dass man die Dialektik von Freiheit und Zwang sehr schön erklären kann, wenn man sich unser heutiges Genussverhalten einmal anschaut. Genauer gesagt das Genussverhalten der Mittelschicht. Das muss man schon nochmal spezifizieren. Also auf der einen Seite sind wir ja aufgrund der Aufklärung, aufgrund der sexuellen Revolution, aufgrund des Kapitalismus so frei wie nie zuvor. Also wir können genießen, wie wir wollen, was wir wollen. Wir können Sex haben vor der Ehe, nach der Ehe. Wir können freitags Fleisch essen. Wir können sowieso die ganze Zeit Fleisch essen, zu McDonald's gehen und so weiter. Also wir sind wahnsinnig frei. Auf der anderen Seite aber leben wir eben in einer Hochleistungskultur. Und natürlich können wir streng genommen eben nicht ständig Sex haben, weil Leistung und Arbeit beruht auf Triebverzicht und Triebaufschub. Und Freud hat schon vor 100 Jahren in seinem Text Das Unbehagen in der Kultur geschrieben, dass der Sex beim Kulturmenschen auf dem Rückzug ist, wie seine Kopfbehaarung und sein Gebiss, weil er eben immer mehr auf Triebe verzichtet und Triebe verschiebt, um zu leisten, um zu arbeiten, um die Kultur voranzutreiben. Und ich glaube, das kann man heute sehr schön beobachten, nicht zuletzt natürlich auch an der Pornografie, weil was heißt denn Pornografisierung? Heißt das, dass wir ständig Sex haben oder heißt das, dass wir uns mit virtuellem Sex vergnügen? Ja, und das ist eine These, die zum Beispiel auch Slavoj Žižek und Robert Pfaller vertreten, die sagen, Genuss ist heute nur noch entsubstantialisiert, also als ungefährlicher lebbar. Und Pornografie ist der entsubstantialisierte Genuss par excellence, weil das ist nicht der reale Sex, sondern das ist virtueller Sex auf dem Bildschirm und der ist komplett ungefährlich. Ich hole mir keinen Tripper, keinen AIDS und so weiter. Und das kann man in ganz vielen anderen Bereichen auch noch beobachten. Also Žižek bringt das Beispiel von entkoffeiniertem Kaffee, alkoholfreiem Bier und so weiter. Also der Genuss wird gewissermaßen entgiftet. Genauso übrigens auch der Wellness-Genuss. Der Wellness-Genuss ist ein Leistungsgenuss. Also er ist ein Genuss, der sich mit dem Leistungsgedanken wunderbar vereinen lässt, weil der Körper wird fit gemacht, er wird gereinigt, ja, er wird leistungsfähig gemacht und Genuss im eigentlichen Sinne, also zumindest wie ihn Georges Bataille damals verstand und auch der Marquis de Sade in seinem Werk immer wieder dargestellt, es ist ein exzessiver Genuss, der was mit Verbotsüberschreitung zu tun hat, also so eine Überschreitung des Wertgesetzes. Und heute ist Genuss eigentlich keine Überschreitung des Wertgesetzes mehr, sondern der Genuss dient dem Wertgesetz.
Alles, was wir tun, tun wir unter dem Leistungsgedanken. Auf dass wir noch mehr leisten können, noch schöner, noch besser, noch interessanter werden. Wir arbeiten, um ins Fitnessstudio gehen zu können, wo wir trainieren, um danach noch besser weiterarbeiten zu können. Arbeitslust ist zur Arbeitssucht geworden, so eine weitere These von Svenja Flasspöhler. Dabei hat die Philosophin drei Merkmale ausgemacht, die diese Arbeitssucht bedingen und schüren.
Erstens, der Verlust der göttlichen Ordnung. Mit der Aufklärung und dem Aufstieg des Bürgertums fiel die gottgegebene Ordnung weg. Nur weil der Vater Handwerker war, muss heute niemand mehr Handwerker werden. Es gibt keinen fest zugewiesenen Platz im sozialen Gefüge mehr. Das Soziale ist zu einer Leiter geworden, die jeder nach eigenen Kräften erklimmen kann und muss. Für Erfolg und Misserfolg ist jeder selbst verantwortlich. Zweitens, mit der Selbstverantwortlichkeit für den Erfolg ist der Ehrgeiz einhergegangen. Der Genussarbeiter arbeitet für die Ehre, also die Anerkennung, und er geizt mit der Ehre. Er will die Anerkennung ganz für sich allein. Drittens, der soziale Aufstiegsdruck, die Selbstverantwortlichkeit und der Ehrgeiz, das ständige Streben nach Anerkennung, haben zu einer Dynamik geführt, die Arbeit zur Sucht gemacht hat. Eine Sucht, die sich wie ein Teufelskreislauf selbst verstärkt. Denn um die Depression in Schach zu halten, muss die Sucht unablässig genährt werden, bis mit dem Burnout alle Sicherungen durchbrennen.
Svenja Flasspöhler.
Die Sucht, egal ob es sich jetzt um Arbeitssucht handelt oder um Alkoholsucht oder Drogensucht oder was auch immer, die Sucht hält die Depression unten. In dem Moment, wo ich sozusagen nicht mehr abschalten kann, wo ich ständig in der Arbeit einen Höhepunkt an den anderen rein muss, so fast schon pornografisch, wenn man so will, bin ich eigentlich mit etwas anderem beschäftigt, das mich zu lähmen droht. Und um diese Lähmung abzuwehren, verfalle ich in die Sucht, in den Hyperaktivismus. Und dass sozusagen die Depression immer dreut, hat wiederum was mit diesen gestörten Anerkennungsverhältnissen zu tun. Also ein Mensch, der nicht anerkannt wird, der ist natürlich immer gefährdet, in die Depression abzugleiten. Also das hat Freud ja sehr schön gezeigt, dass was den Menschen lebendig hält, sind Objektbeziehungen und gelungene Arbeitsverhältnisse. Und wenn beides nicht funktioniert, wenn beides nicht stimmt, dann droht die Depression.
Wie stark unser Arbeitsleben heute einer Sucht gleichen kann, illustriert eine Geschichte, die in dem Magazin Wirtschaftswoche zu lesen war. Ein Manager, der sein Handy verlor, kollabierte und musste in einem Krankenhaus mit Beruhigungsmitteln behandelt werden. Durch den Verlust des Handys war der Süchtige unerwartet quasi in eine Art kalter Entzug gerutscht. Inzwischen gibt es auch schon das Krankheitsbild der Nomophobie. Die Angst, plötzlich ohne Mobilfunkkontakt zu sein. 60% der US-amerikanischen Benutzer von Smartphones lesen ihre E-Mails bereits morgens im Bett. 37% lesen und schreiben E-Mails im Auto, am Steuer, beim Fahren. Und 10% lassen ihr Gerät sogar im Standby-Modus nachts neben dem Bett liegen, damit sie sofort auf jede eintreffende Mail antworten können, auch mitten in der Nacht. William Powers, der Autor des Buches Hamlet's Blackberry, eine praktische Philosophie für das gute Leben im Digitalzeitalter, hat den Irrsinn unserer rastlosen Vernetzung in das vermeintlich niedliche Bild gefasst.
Die Nachrichten schwirren um uns herum. Wir spielen ständig Fangen.
Wenn man für die Dynamik, die unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahren im Zuge von Digitalisierung und Neoliberalismus erfasst hat, ein Bild finden sollte, dann ist es wohl am ehesten das des Hamsterrades. Ein Hamsterrad, das sich wie in einem Albtraum immer schneller und schneller dreht. Und wir sind die Hamster, die um ihr Leben rennen, anstatt rauszuspringen bzw. aus diesem Albtraum aufzuwachen. Wer in so einem Wettlauf mithalten will, der wird früher oder später wohl auch darüber nachdenken, wie er mithalten, wie er sich dopen kann. Smart Pills, leistungssteigernde und konzentrationsfördernde Medikamente wie Ritalin und Wachmacher wie Profigil und Beta-Blocker werden immer häufiger auch eigentlich Gesunden verschrieben, um Prüfungsängste oder Müdigkeit zu bekämpfen. Byung-Chul Han schreibt dazu in seinem Essay Müdigkeitsgesellschaft:
Die Leistungsgesellschaft als Aktivgesellschaft entwickelt sich langsam zu einer Dopinggesellschaft. Inzwischen wird auch der negative Ausdruck Hirndoping durch Neuroenhancement ersetzt. Das Doping macht gleichsam eine Leistung ohne Leistung möglich. Inzwischen argumentieren auch seriöse Wissenschaftler, dass es geradezu unverantwortlich sei, solche Substanzen nicht anzuwenden. Ein Chirurg, der mit Hilfe der Neuroenhancer konzentrierter operieren könne, mache weniger Fehler und könne mehr Leben retten. Auch eine allgemeine Anwendung der Neuroenhancer stelle kein Problem dar, man müsse nur Fairness herstellen. Und zwar dadurch, dass sie allen zur Verfügung gestellt werden. Wenn das Doping auch im Sport erlaubt wäre, verkäme er zu einem pharmazeutischen Wettbewerb. Das Verbot allein verhindert jedoch nicht jene Entwicklung, dass nicht nur der Körper, sondern auch der Mensch als Ganzes zu einer Leistungsmaschine wird, die störungsfrei zu funktionieren und ihre Leistung zu maximieren hat.
Mit diesen beschönigend Neuroenhancer genannten Hirndopingmitteln hat sich auch Svenja Flasspöhler als Philosophin und Expertin für Genuss und Arbeit kritisch auseinandergesetzt.
Das wird von Neurowissenschaftlern durchaus gut geheißen, weil gesagt wird, na ja, wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft und da muss eben jeder sehen, wie er sich fit macht. So hat zum Beispiel Isabella Häuser einmal gesagt, eine Psychiatrin an der Charité. Und das finde ich äußerst problematisch. Da bekommt übrigens der Begriff Genussarbeit nochmal einen ganz besonderen Klang, weil in dem Moment, wo ich eben wirklich mein Hirn dope, ja, wird die Arbeit zum Rausch, zum medikamentösen Rausch.
Fell off your mind. I'm tired of trying. Your teasing ain't enough. Fed up of biding your time when I don't get nothing back. And forward, and forward, and forward when I don't get nothing back. Boy, I'm tired. Where'd you go? When you stay behind, I looked up and inside, down and outside, only to find a double taking, punching heart, a laughing at my smile. I get closer, you obviously prefer her. I'm tired of trying, your teasing ain't enough. Fed up of biding your time when I don't get nothing back. I'm falling. I'm tired of trying, your teasing ain't enough. Fed up of biding your time when I don't get nothing back. I'm forward, I'm forward, I'm forward when I don't get nothing back. I'm tired of trying, your teasing ain't enough. Fed up of biding your time when I don't get nothing back. I'm fed up of biding, I'm tired, I'm forward.
Heute geht es um die müde Gesellschaft, eine Liebeserklärung an Schlaf und Müßiggang. Bisher war nur noch gar nicht die Rede von Schlaf und Müßiggang und Liebe. Stattdessen ging es die ganze Zeit um Leistungsdruck, Freiheit, Zwang, Selbstverwirklichung, Genussarbeit, Workaholics und Pornodarsteller, Geschwindigkeitsrausch, Arbeitssucht, Neuroenhancer, Burnout und Depression. Vielleicht muss man sich das alles aber auch erst noch einmal vor Augen führen, um sich zu fragen, will man das wirklich? Vieles von dem wollen wir wahrscheinlich wirklich. Der Flow, der sich beim Arbeiten einstellen kann, die Herausforderungen, die Abwechslung, all das macht schließlich Spaß, bereitet Genuss. Nur wie lange hält man das durch und was kommt letztlich dabei raus? Sinn entsteht nur, wenn wir kreativ sind, schöpferisch etwas hervorbringen, mit dem, was wir erschaffen, identisch sind. Ganz gleich, ob das ein selbstgekochtes Gericht für seinen Lieblingsmenschen, ein geschriebener Brief oder ein Kind ist. Aber um schöpferisch, um kreativ zu sein, sind zwei Dinge unverzichtbar. Schlaf und, wie es der Philosoph Byung-Chul Han nennt, Langeweile. Tiefe Langeweile.
Die kulturellen Leistungen der Menschheit, zu denen auch die Philosophie gehört, verdanken wir einer tiefen kontemplativen Aufmerksamkeit. Die Kultur setzt eine Umwelt voraus, in der eine tiefe Aufmerksamkeit möglich ist. Diese tiefe Aufmerksamkeit wird zunehmend von einer ganz anderen Form der Aufmerksamkeit, der Hyperaufmerksamkeit, verdrängt. Ein rascher Fokuswechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, Informationsquellen und Prozessen kennzeichnet diese zerstreute Aufmerksamkeit. Da sie auch eine sehr geringe Toleranz für Langeweile hat, lässt sie genauso wenig jene tiefe Langeweile zu, die nicht unwichtig wäre für einen kreativen Prozess. Walter Benjamin nennt diese tiefe Langeweile einen Traumvogel, der das Ei der Erfahrung ausbrütet. Wenn der Schlaf der Höhepunkt der körperlichen, so sei die tiefe Langeweile der Höhepunkt der geistigen Entspannung. Reine Hektik bringt nichts Neues hervor. Sie reproduziert und beschleunigt das bereits Vorhandene. Benjamin beklagt, dass diese Entspannungs- und Zeitnester des Traumvogels in der Moderne immer mehr verschwinden. Es werde nicht mehr gewebt und gesponnen. Die Langeweile sei ein warmes, graues Tuch, das innen mit dem glühendsten, farbigsten Seidenfutter ausgeschlagen ist und in das wir uns wickeln, wenn wir träumen. Wir seien in den Arabesken seines Futters zu Hause. Mit dem Verschwinden der Entspannung verliere sich die Gabe des Lauschens und verschwinde die Gemeinschaft der Lauschenden. Ihr ist unsere Aktivgemeinschaft diametral entgegengesetzt. Die Gabe des Lauschens beruht gerade auf der Fähigkeit zur tiefen kontemplativen Aufmerksamkeit, zu der das hyperaktive Ego keinen Zugang hat.
Die Traumvögel Schlaf und Langeweile sind es, in denen wir uns regenerieren und so erst Neues hervorbringen können. Schlaf und Langeweile sind für viele Menschen in der Leistungsgesellschaft mit ihrer ständigen Reizüberflutung etwas ganz schön Anstrengendes geworden, meint Svenja Flasspöhler.
Das hängt natürlich auch mit einer persönlichen Konstitution zusammen, wie sehr einem das gelingt, sich diesem Traumvogel hinzugeben. Ich glaube aber, dass es in der Gesellschaft wirklich sehr, sehr schwer ist, das zu realisieren. Also wenn das gelingt, dann ziehe ich meinen Hut. Und einige schaffen das ja auch. Die können sich irgendwie weitgehend von diesen Strukturen unabhängig machen.
Für alle jene, die in den Arbeitsrausch und schließlich in den Burnout, die Depression gerutscht sind, ist das der erste, der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Genesung: wieder schlafen lernen. In den schweren Fällen geht es oft nicht ohne Beruhigungsmittel oder gar Antidepressiva. Immer mehr Sanatorien bieten jedoch auch mehrwöchige Kuren für Burnout-Patienten an, in denen sie lernen, die Langsamkeit neu zu entdecken, sich neu zu entdecken. Aber funktioniert das? 8 Wochen, ich bin dann mal weg und danach wieder zurück in das Hamsterrad des Arbeitsplatzes, ohne in seine alten Muster zu verfallen? Wohl kaum. Wer besser in dieser Welt über die Runden kommen will, muss ernsthaft eine Kulturtechnik neu erlernen und vor allem regelmäßig praktizieren, den Müßiggang. Eine der vergessenen, eine der bedeutendsten Tugenden der Antike. Schon Aristoteles wusste:
Die Muße scheint Lust, wahres Glück und seliges Leben in sich selbst zu tragen. Und so leuchtet es denn ein, dass man auch für den würdigen Genuss der Muße erzogen werden muss.
Aber diese Tugend ist schwer zu reaktivieren. So stellte auch der Philosoph Ernst Bloch fest,
dass es so leicht ist, nichts mehr tun zu wollen, dass es uns so schwer fällt, wirklich nichts zu tun.
Der Essay »Müdigkeitsgesellschaft« von Byung-Chul Han mündet denn auch in ein großes Plädoyer für die Vita Contemplativa, das beschauliche Leben. Und auch der Wissenschaftsjournalist Ulrich Schnabel hat ein wunderbares Buch über die Muße, das Glück des Nichtstuns, veröffentlicht. Darin erzählt er von großen Schläfern und Müßiggängern der Weltgeschichte. Von René Descartes, dem Begründer des Rationalismus, der vielleicht nur deswegen die Dualität von Körper und Geist entdeckte, weil er morgens nicht aufstehen wollte und lieber im Bett döste. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, ist wohl die treffendste Einsicht über den Halbschlaf. Auch Albert Einstein war übrigens ein bekennender Langschläfer, der jede Nacht 10 Stunden schlief. Oder Winston Churchill, der selbst während des Zweiten Weltkriegs jeden Tag 1-2 Stunden Mittagsschlaf machte und trotzdem zum Sieg gegen die Nazis beitrug. Und natürlich Isaac Newton, der müßig unter einem Apfelbaum sitzend die Schwerkraft entdeckte. Wer genug geschlafen hat, kann sich auch entspannt der Muße hingeben. Dabei ist Muße alles andere als Faulenzen und Langeweile. Muße bedeutet nicht die Abwesenheit von Interesse. Muße bedeutet, sich in aller Ruhe und zweckfrei dem hinzugeben, was Freude macht und interessiert. Muße kann durchaus eine Tätigkeit sein, im Sinne des altgriechischen Wortes für Muße, das sowohl Ruhe wie Studium und Schule bedeutet. Ulrich Schnabel zitiert auch die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny, die es in die Worte fasste:
Muße ist die Übereinstimmung zwischen mir und dem, worauf es in meinem Leben ankommt. Muße ist die Intensität des Augenblicks, der sich zeitlich zu Stunden und Tagen ausdehnen kann, um sich auf ein einziges zu konzentrieren: Eigenzeit.
Eigenzeit, das kann vieles und alles sein. Eigenzeit kann spielerisch oder ernsthaft, zielorientiert oder suchend sein. Eigenzeit, das kann ein intensives Gespräch sein, das entspannte Hören von Musik, ein Spaziergang oder ein Schaumbad. Eigenzeit, Muße, das kann aber durchaus auch geglückte Arbeit sein, wie die Philosophin Svenja Flasspöhler meint.
Wenn Kinder selbstvergessen spielen, was passiert dann eigentlich? Die Kinder spielen selbstvergessen und lustvoll selbstvergessen und gehen wirklich komplett auf in dem, was sie tun, weil sie, wenn sie die Liebe und die Sicherheit der Eltern spüren, dann können sie sich wirklich im Spiel absolut vergessen. Das heißt aber nicht, dass sie sich auf diese Liebe träge draufsetzen und sagen, ach ja, ich bin mir ja sowieso ganz sicher, dass ich diese Liebe kriege, sondern das Spiel, was sie spielen, spielen sie natürlich auch wiederum für die Eltern. Und genau das passiert ja auch, wenn man kreativ arbeitet. Also bei mir ist das zumindest so, wenn ich kreativ arbeite, sitzt da immer auch irgendein imaginärer anderer, dem ich gefallen möchte. Ja, aber dieser andere ist eben nicht einer, der mich ständig unter Druck setzt, sondern der in einer durchaus liebevollen Weise, wie ein gutmütiger Vater sagt, guck doch mal da noch mal genauer hin und mach doch da noch mal. Und dann macht man so vor sich hin und hat Zeit und fühlt sich aber die ganze Zeit aufgehoben in dieser Anerkennungsstruktur. Und ich würde sagen, wenn sowas gelingt gesellschaftlich, sowas hinzubekommen, dass sich die Menschen, in dem sie arbeiten, sicher fühlen, aber trotzdem das Gefühl haben, ich will auch etwas beitragen, ich möchte auch etwas Schönes herstellen, dann gelingt Kultur, dann gelingt Gesellschaft.
Take your time.
just to fall in love again. Is there telling me, does you take your time?
No, baby. I think about yesterday, everything was easy, everything was okay. Now, everything is going fast, the best thing I ever had. Oh, make me, that would make me feel so bad. Hey, would you help me say,
just take your time.
Der Barbar, erkennen wir, hat es leicht, gesund zu sein. Für den Kulturmenschen ist es eine schwere Aufgabe.
Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, wusste es schon vor über 100 Jahren. In der Kultur gibt es kein gesundes, kein perfektes Leben. Die Gesellschaft macht krank. Wir können uns nur damit arrangieren. Entsprechend nüchtern fiel auch seine Einschätzung dessen aus, was eine Therapie, was der bewusste Weg zur Genesung überhaupt leisten kann.
Die Heilung erweist sich oft genug als ein bloßes Übereinkommen zwischen dem Gesunden und dem Kranken im Patienten.
Anders gesagt, es geht nicht um Perfektion, es geht um Liebe. Zuerst und vor allem zu sich selbst, so wie man und sein Leben halt nun mal ist. Wer diese Liebe als Kind durch seine Eltern nicht erfahren hat, wem nicht das Gefühl gegeben wurde, dass er um seiner selbst willen geliebt wird, kann diese Liebe lernen, aber das braucht seine Zeit. So wie nun mal alles seine Zeit hat. Arbeiten hat seine Zeit, aber auch schlafen, träumen, müßig gehen, lieben, brauchen ihre Zeit. Allerdings, wir können den Schlaf und die Muße nicht erzwingen und wir können sie nicht beherrschen. Wir können uns nur bewusst dafür entscheiden, gegen unsere Arbeit, gegen das Leistungsdiktat. Wir können nach Schlaf und Muße streben wie nach einer Utopie oder noch besser uns ihnen wie einem Traumvogel immer wieder hingeben. Das ist am Anfang bestimmt nicht einfach, aber es lohnt sich. Das meint auch die Philosophin Svenja Flasspöhler.
Also ich glaube, dass das wirklich eine Utopie ist, die aber lebendig bleiben sollte und die uns auch tragen sollte. Also diese Utopie tatsächlich loslassen zu können, müßig zu gehen, sich Zeit zu nehmen, ja, zu schlafen, natürlich zu träumen, zu fantasieren, weil genau das sind die Momente, wo Kreativität entsteht. Also der Traum ist sozusagen die Geburt des kreativen Gedankens, weil da die Zensur ausgeschaltet wird. Also im Traum denken die Menschen Neues. Deshalb wachen sie ja auch häufig morgens auf und haben plötzlich den Einfall, weil im Traum die Zensur gelockert wird. Und insofern ist das, würde ich sagen, schon der richtige Weg. Ich glaube nur, dass wir dennoch einen gesellschaftlichen Wandel bräuchten oder dass die Gesellschaft eben genau diese Momente mittragen müsste und dass man nicht, sobald man eben mal schläft, sofort ein schlechtes Gewissen hat.
Das war
Die müde Gesellschaft. Eine Liebeserklärung an Schlaf und Müßiggang von Anja Maruschat. Gesprochen haben Sabine Gietzelt und Friedrich Schloffer. Produktion Sabine Gietzelt. Ton und Technik Winfried Messmer und Martin Behrens. Redaktion Caroline von Lozo.
Literaturtipps und die Playlist zu dieser Sendung gibt es auf unserer Homepage unter www.bayern2.de/zündfunk. Dort kann man den Zündfunkgenerator auch als Podcast herunterladen. Schöne Nacht noch.